Wir sind ja im Korintherbrief und das ist die dritte Predigt in der Korintherbriefreihe. Und die heißt Wilde Gemeinde, weiser Gott, 1. Korinther 1 bis 8. Und wir sind im 1. Korinther, Kapitel 2. Und es endet ja, der Kapitel 1 endet ja, indem Paulus sagt, das Unedle hat Gott herausgesucht aus der Welt. Das, was eigentlich nicht zählt im Menschlichen, hat Gott herausgesucht, damit sich niemand nicht das Fleisch rühme, sondern dass wir uns alleine Gott rühmen. Also er sagt ganz eindeutig, wer sich rühmt, der rühmt sich des Herrn. Da geht es gar nicht darum, gebildet zu sein oder nicht gebildet zu sein, reich zu sein, nicht reich zu sein, anerkannt zu sein, ganz egal. Es geht nur darum, ehrlich zu sein und dass Jesus, so wie wir es auch gesungen haben, Jesus im Zentrum steht. Das ist das, was Paulus sagt, ist die Hauptsache. Was und wer beschreibt deine Identität, bestimmt deine Identität? Paulus sagt, alleine Jesus Christus. Und jetzt sind wir im Kapitel 2 und da wollte ich mit euch so die ersten 16 Verse, das ist eigentlich das ganze Kapitel, mal so durchgraben. Und ich habe sie euch mitgebracht, ich lese sie euch nicht vor, ich werde jeden Vers hier einzeln anschlagen. Und es kam bei den Korinthern die Frage auf, wie können wir in der modernen Kultur Gemeinde bauen? Und diese Frage ist ja immer aktuell, ist auch jetzt, heute bei uns aktuell. Wir sagen uns, wie kann man in der heutigen Zeit mit den gesellschaftlichen Sachen, mit den gesellschaftlichen Herausforderungen, wie können wir eine Gemeinde bauen nach Apostelgeschichte 2? Es muss doch möglich sein. Und diese gleiche Frage hatten die Korinther und sie hatten sich sehr auf ihre Weisheit berufen. Sie waren sehr griechisch denkend und hatten sich auf ihre Weisheit berufen. Und Paulus erinnert sie jetzt im Vers 1 im Kapitel 2, wisst ihr noch, wie ich zu euch gekommen bin? Wisst ihr es noch? Das Ding hat auch Vorteile hier. Ihr könnt euch das borgen für eure stille Zeit dann. In 3 Wochen natürlich erst noch sind's. Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Erinnert ihr euch, sagt der Paulus, erinnert ihr euch daran, wie ich zu euch gekommen bin? Nicht in Vortrefflichkeit der Rede oder in großer Weisheit bin ich gekommen, sondern ganz normal. Und er beruft sich mit dieser Vortrefflichkeit der Rede und großer Weisheit auf Leute, die sind damals Sophisten genannt worden. Das sind Männer gewesen, ganz wirklich intelligente Männer. Eine hervorragende Rhetorik hatten sie an den Tag gelegt. Und sie wurden bezahlt, damit sie reden. Also man wurde dann bestellt, der Sophist wurde bestellt. Und dann konnte er vortrefflich das sagen, was eigentlich der Fürst oder wer auch immer ihn beauftragt hat, was er rüberbringen wollte. Die konnten das perfekt in der damaligen Zeit und kriegten Geld dafür. Und Paulus sagt hier heute, Leute, ich verzichte darauf, auf solche sophistische Rede. Ich verzichte darauf, euch mit dieser sophistischen Rede zu manipulieren. Und wir wissen, dass Paulus ein sehr intelligenter Mann war. Seine Predigten waren durchaus durchdacht und in keinster Weise irgendwie plump. Und wir sind, selbst unser Petrus hat im 2. Petrusbrief gesagt, also das, was der Paulus so manchmal sagt, das ist immer so schwer zu verstehen. Klasse, selbst Petrus hat es nicht ganz kapiert, was er wollte, der Paulus manchmal. Also er war intelligent, aber er sagt, ich versuche euch irgendwie in irgendeiner Weise zu manipulieren. Und er schreibt weiter im Vers 2, denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Er hätte eigentlich anders auftrumpfen können, der Paulus. Er schreibt dann im 2. Korintherbrief, im Kapitel 12, vorher wird er sehr stark attackiert von Leuten, die ihre tollen Erfahrungen sich mit ihren tollen Erfahrungen brüsten und sagen, guck mal, was ich erlebt habe, Paulus, und du kommst hier so daher mit so profanen Sachen. Er hätte sich brüsten können und er sagt dann im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, dass er, und das, was er jetzt schreibt, ist 14 Jahre vorher passiert, hat also lange Zeit verschwiegen. Er sagt, dass der in den dritten Himmel versetzt worden ist. Das ist ein Zeichen, also der dritte Himmel war der Himmel nach der damaligen Zeit, vom Denken her, wo Gott wohnt. Der erste Himmel waren die Wolken, der zweite Himmel waren die Sterne und der dritte Himmel war die Wohnungen Gottes. Und er sagt, Gott hat mich dorthin blicken lassen. Und so hätte er auftrumpfen können. Hätte sagen können, Leute, ich war im Himmel. Hey, ich kann euch den Live-Ticker vom Himmel geben. Ja, das wäre ein wunderbarer Einstieg gewesen. Stellt euch vor, heute spricht der Mann hier, der in den Himmel geschaut hat. Der Saal wäre voll und er würde nie ausreichen, der Saal. Und es sind immer noch Bestseller. Wir lesen, wir kennen diese Bücher, 90 Minuten im Himmel oder ich war im Himmel und solche Sachen. Ich will das nicht kleinreden, aber sowas ist natürlich immer noch ein Bestseller und war früher natürlich genauso ein Bestseller. Er hätte auftrumpfen können, der Paulus. Das macht er aber nicht. Was er macht, ist Christus predigen und das gefällt mir besonders, und ihn als gekreuzigt. Das ist immer die Botschaft des Paulus gewesen. Im Galaterbrief immer. Er hat nie gesagt, ich predige euch Christus und auf dem Thron sitzend. Und das ist okay, im Lobpreis singen wir oftmals Christus auf dem Thron und verherrlichen ihn auf dem Thron. Aber Paulus sagt immer, die Kraft kommt vom Kreuz. Interessant, vom Kreuz, nicht vom Thron. Das sagt er nie. Ich wüsste nie eine Stelle, wo er sagt, die Kraft kommt vom Thron. Natürlich sitzt Jesus auf dem Thron. Natürlich ist er der erhöhte Christus. Aber die Kraft, die uns hier begegnet und in der wir leben können, ist die Kraft vom Kreuz. Ich finde das ganz, ganz stark. Er punktet also nicht mit seinen eigenen Erfahrungen. Er sagt, wenn du die Wahrheit wissen willst, die Wahrheit steht in der Bibel und die Wahrheit ist die Botschaft vom Kreuz. Das ist das, was Paulus den Korinthern vorlegt. Alles andere, was ich an Erfahrungen gemacht habe mit Christus und so, ist ja alles schön und gut, aber bitteschön, was spielt das schon für eine Rolle gegenüber Christus? Eigentlich keine. Das ist das, wie Paulus hier anfängt. Ich finde das sehr, sehr beeindruckend. Und dann sagt er im Vers 3, und ich war bei euch in Schwachheit, mit Furcht und mit vielem Zittern. Klingt nicht unbedingt nach Power-Evangelisation. Mit Furcht und Zittern. Ich meine, das heißt ja nicht, dass er Angst hatte vor den Korinthern, aber vielleicht kennt ihr auch diese Schwachheit, wenn du mit anderen über Jesus sprichst und dich nicht in den Mittelpunkt stellen willst, aber Jesus verkündigen willst, und dann denkst du, wenn der irgendeine Frage stellt, ich brauche dich, Jesus, ich habe ja gar nicht alle Antworten auf die Fragen. Hoffentlich stellt er nicht eine Frage, wo ich keine Antwort habe. Also mir ist das manchmal so gegangen. Manchmal denke ich, ich habe noch nicht mal alle Fragen. Und Jesus, ich brauche dich. Jesus, ich brauche einfach deine Weisheit. Ich hatte in der Vorbereitung an eine Begebenheit gedacht, bevor ich in der Gemeinde angefangen habe zu arbeiten, also vollzeitig 2001, war ich Servicetechniker im Dentalbereich und wir hatten einen Chef, der war sehr unbeliebt. Das sind ja Chefs nicht immer, aber der war sehr manipulativ, sehr durchtrieben und kam aus Detmold. Das hat nicht mit euch zu tun. Und wir treffen uns. Die alte Truppe trifft sich immer im Juni, jetzt am 16. Juni wieder, und die laden mich immer ein, obwohl ich schon 16 Jahre dort nicht mehr arbeite. Verbringen wir einen Abend und machen Spaß. Der wird nie eingeladen. So einer war das. Ist jetzt Rentner, so, hätte Zeit, wird nie eingeladen. Aber der hat uns eingeladen, als er 50 wurde. Und der ganze Tisch war voll mit seinen Freunden aus Ostwestfalen, die sehr viel reden konnten, die auch eine hohe Stellung hatten in der Wirtschaft zum Teil und sehr extravagant so und extrovertiert reden konnten. Und okay, ich hatte jetzt nicht unbedingt so den Missionseifer, ich wollte doch bloß auch was essen und so ein bisschen Zeit verbringen so und was trinken. Und plötzlich sagt der Chef, und Bärbel war dabei, sagt er, ich hatte letzte Nacht einen Traum. Ich habe geträumt, ich lebe nur noch einen Tag. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, was hast du aus deinem Leben gemacht? Was bleibt? Was hast du aus deinem Leben gemacht? Und das war meine Stunde. Missionseifer hoch, tschung, baff, Jesus verkündigt. Und das war ein Skandal. Alle, die an dem Tisch saßen, die schimpften auf mich, was ich für ein Blödsinn sage. Und baff und da. Und, oh, und ich wurde immer mehr in die Ecke gedrückt. Und ich habe versucht, weise zu antworten. Und kam. Und das war also. Und Bärbel hat gar nichts mehr gesagt. Sie hat nur noch gebetet und hat gesagt, oh, Herr, hilf dem Uwe da raus aus dieser misslichen Lage. Hilf dem Uwe da raus. Und das ging so 10 Minuten. Also, so kann man das nicht sehen. Halbe Stunde? Wir haben es für 10 Minuten vorgestellt. Ja, aber so eine halbe Stunde. War vielleicht noch länger. Und plötzlich sagt die Lebensgefährtin, waren alles keine Christen, die Lebensgefährtin von meinem Chef, von meinem damaligen Chef, so, jetzt seid mal stille. Ihr habt alle keine Hoffnung, aber der Uwe hat Hoffnung. Plötzlich waren die alle still und sahen ganz betröppelt aus. Und plötzlich war ich doch wieder der Gewinner. Gott hört auf Bärbes Gebet. Und am Ende sagte der zu uns, also wir haben reingefeiert, 24 Uhr, haben wir ihm gratuliert und da hat er zu Bärbe gesagt, wissen Sie, ich war eigentlich schon mal dort, wo Sie sind. Eine große Not hatte der, eine große Not. Na? Das ist interessant. Das Wort, ich dachte, das war an Paulus, nicht mit Vortrefflichkeit der Rede, aber das war für mich auch so ein Moment des Fürchten und Zitterns, so ein Zittermoment. Das ist das, wovon auch der Paulus schreibt. Gott lässt ihn, er sagt zum 2. Korinther, einen Stachel im Fleisch sogar sein, eine dämonische Attacke. Es ist eben nicht so, dass wenn man Christ ist, ist alles perfekt und alles paletti und man hüpft so mit Astralleibchen begleitet von Wolke zu Wolke. Nein, das ist nicht so. Es gibt eben auch Fürchten und Zittern. Und im Vers 4 schreibt er weiter, meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Wieder, ich habe euch nicht über den Tisch gezogen, sondern ich habe euch in der Erweisung des Geistes und der Kraft geantwortet. Und er sagt, oder ich kann mir vorstellen, er denkt, wenn das stimmt, was ich sage, dann muss ich euch nicht manipulieren, sondern dann kann ich mich darauf verlassen, dass Gott sich dazu stellt. Dass Gott die offenen Herzen sucht. Mir gefällt das, was Paulus hier sagt. Er sagt, ihr habt es gar nicht nötig, irgendwelche Spielchen zu betreiben. Ihr könnt euch intelligent auf ein Gespräch einlassen, dann könnt ihr es Gott überlassen, an den Herzen der anderen zu arbeiten. Das finde ich total entspannend. Wir haben Freunde, ganz bewusst unchristliche Freunde, die mit denen verbringen wir Zeit und sie möchten gerne mit uns Zeit verbringen und wir laden sie ein, sie laden uns ein zum Grillen und alles mögliche und so. Und dann gibt es Tage und Stunden, die wir da verbringen, da ist nicht ein Wort über Jesus, nichts, gar nichts. Und dann fragt er öfters mal ab und an mal, du, ihr seid ja Christen, wie seht ihr das und das? Wieder meine Stunde. Baff, und dann predige ich ihn zu. Dass er dann die Hände hebt und sagt, meistens, eigentlich immer, endet das Gespräch, dass er dann die Hände hebt und sagt, ich will mich aber nie bekehren. Und ich sagte meistens, ich will dich auch gar nicht bekehren. Weil ich ihn gar nicht bekehren kann. Das kann nur Gott. Gott kann nur am Herzen arbeiten. Aber ich kann Gesamt setzen, ich kann Zeuge sein, ich kann das sagen, was mir passiert ist. Ich kann das sagen, wie ich das denke. Und das ist unsere Aufgabe. Und das ist das, was Paulus hier macht. Hey, wenn es stimmt, was ich sage, wird Gott sich dazu stellen. Wenn ich in der Erweisung des Geistes euch antworte, wird Gott sich dazu stellen. Da müsst ihr euch nicht abrackern, da müsst ihr nicht abschwitzen und müsst nicht irgendwie versuchen, weise zu wirken. Hey, sagt das, was ihr erlebt habt. Zeuge zu sein. Ich denke immer, in der Apostelgeschichte steht ja 1 Vers 8, ihr werdet meine Zeugen sein. Da steht nicht, ihr werdet meine Rechtsanwälte sein oder ihr werdet meine Verteidiger sein. Sagt Gott, sondern meine Zeugen sein. Wir sollen das sagen, was wir erlebt haben. Also wie ein Zeuge, der vor Gericht kommt. So, da kommen also, ja, Herr Dietrich, was haben Sie gesehen? Ich habe das und das und das gesehen. Das will der Richter wissen. Er will nie wissen, dass ich sage, ich kann mir vorstellen, dass das war. Weil der guckt schon so komisch. Das ist bestimmt, das habe ich Sie gar nicht gefragt. Ich will wissen, was Sie gesehen haben. Haben Sie gesehen, dass der dort eingesprochen hat? Ja oder nein? Ja, oder, okay. Oder nein, okay. Ich will nicht wissen, was denn Ihre Einschätzung ist und wie und was. Und dass das so logisch sein könnte, dass der, weil der ja so komisch guckt und so. Zeuge, was hast du erlebt? Das und das und das. Klasse. Ich finde das wunderbar, dass der Paulus auch so entspannend ist. Denn Er schreibt dann im Vers 5, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruht. Die Frage ist, warum hast du dich bekehrt? Oder noch besser, wozu hast du dich bekehrt? Wozu hast du dich bekehrt? Also wenn du hier im Gottesdienst kommst und das Charisma des Predigers dich anspricht, oder die gute Musik des Lobpreises, sozusagen, dass du bist mitgerissen worden von dem gefühligen Element des Lobpreises, oder der warmherzige Umgang in der Gemeinde dich angesprochen hat, oder der wunderbare Kinderdienst, das ist alles gut und wertvoll. Aber wenn du dich dazu bekehrt hast, sage ich, Achtung, Alarm! Dein Glaube soll einzig und allein auf die Kraft Gottes beruhen. Einzig und allein auf die Kraft Gottes. Dein Glaube, dein Leben, dein ewiges Leben soll von Gott gewirktes Leben sein. Und dazu können alle angesprochenen Elemente des Gottesdienstes und so weiter können dazu beitragen. Das ist okay. Auch der Kaffeedienst, ganz wichtig. Also stell dir die Frage, warum mache ich das? Warum sitze ich hinter der Technik? Warum mache ich beim Kinderdienst mit? Warum koche ich Kaffee? Warum singe ich in der Lobpreisband mit? Warum mache ich die Dienste, die ich mache in der Gemeinde? Warum tust du das? Wem willst du damit gefallen? Wem befriedigst du, wenn du das tust? Ist das eine von Gott gewirkte Kraft? Ist das Gott, der in dir wirkt, oder ist es eine Übung? Ist es eine Pflicht? Ist es vielleicht ein schlechtes Gewissen, was dich dazu treibt? Und ich denke mir, dass Paulus deswegen das schreibt, weil es in der damaligen Zeit vermutlich die Frage schon gab, die es eben auch jetzt gibt. Es ist vermutlich die Möglichkeit, dass dein Glaube nicht auf Gottes Kraft beruht, sondern eben auf Gemeindemitgliedschaft oder auf Mitgliedschaft dort oder auf dort arbeiten oder jenes. Und ich sehe da eben von Paulus auch ein Ausrufezeichen, das er hier gibt. Und ich denke, das ist auch bei uns absolut noch aktuell. Ich wundere mich manchmal, wenn wir bei Pastorentreffen sind und ich frage den Mann, wie geht's dir? Da sagt er, wir sind jetzt 10 Leute mehr in der Gemeinde. Das ist gar nicht die Antwort. Ich habe gesagt, wie geht's dir? Und nicht, wie viele Leute seid ihr in der Gemeinde? Wisst ihr? Das ist aber, sofort ist man mit dem Dienst verstrickt. Hey, wie geht's dir? Wie geht's dir? Warum tust du das, was du tust? Warum machst du damit? Und Paulus sagt, Achtung, auf nichts anderes, auch das andere kann Ersatzgott sein, auf nichts anderes, sondern auf die Kraft Gottes soll es beruhen, was du tust. Ich finde das so ganz wunderbar. Ich denke, dass wenn ich zu Gott komme, also wenn mein irdisches Leben hier zu Ende ist, dass er uns eine Frage, dir vielleicht auch eine Frage stellt, und ich denke, dass er die Frage stellt, ich bin mir ziemlich sicher, dass er die Frage stellt, hast du das, was du gemacht hast, mit einem liebenden Herzen gemacht? Das wird die Frage sein. Oder eine der Fragen. Ich glaube, dass es Gott sehr, sehr schätzt und achtet, wenn du vielleicht im Altersheim einer alten Frau, einen alten Mann, dem Psalm 23 vorgelesen hast und ihn oder sie begleitet hast auf dem Weg in die Ewigkeit. Und wenn das mit einem liebenden Herzen geschehen ist, in der Kraft Gottes geschehen ist, wenn das auf der Kraft Gottes beruht, dann bin ich mir sicher, dass es einen riesen Pluspunkt gibt bei Gott. Dich hat keiner gesehen, dich hat kein anderer gesehen, als du das gemacht hast, aber Gott hat es gesehen. Ich denke, das ist sicherlich mehr wert, wenn man das so sagen kann, als wenn man vor Tausenden von Leuten predigt, so wie ich heute. Das war prophetisch jetzt. Aber das Herz nicht dabei ist, das ist eine Pflicht. Ich glaube, da ist der Mann oder die Frau im Altersheim besser dran. Gott hat, ich denke, andere Einschätzungen von Dienst, von Sachen, die wir tun, von Arbeit, die wir tun. Wir sehen immer auf das Große, wir sehen immer auf die großen Sachen. Aber ich denke, auch Gott sieht in das Verborgene. Und wenn das mit einem liebenden Herzen geschehen ist, Pluspunkt bei Gott, bin ich mir ziemlich sicher. Und jetzt geht es weiter im Vers 6. Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, jedoch nicht Weisheit dieses Zeitalters, auch nicht der Fürsten dieses Zeitalters, die zunichte werden. Gerade schreibt doch der Paulus, ich bin nicht in Weisheit gekommen und jetzt redet er plötzlich von Weisheit. Was ist denn mit dem jetzt los? Natürlich ist es gut, weise zu sein. Natürlich ist es gut, über Weisheit zu reden. Aber eben unter den Vollkommenen, schreibt er hier. Damit meint er Christen, damit meint er reife Christen. Natürlich ist es gut, zusammen zu sitzen, die Bibel zu lesen, darüber zu diskutieren, Meinungen auszutauschen. Natürlich ist es gut, da aufgebaut zu werden. Natürlich ist es gut, wir genießen das Diskutieren, wir genießen das Durchdenken, wir genießen das Hinterfragen. Natürlich das Durchgraben, das Zusammensein. Ich genieße auch immer sehr diese jüdische Diskussionskultur, dieses Entweder-Oder, dieses immer dieses Hinterfragen. Natürlich, wir genießen das, aber nicht in der Weisheit dieses Zeitalters und auch nicht in den Fürsten dieses Zeitalters, weil diese Sachen, die werden irgendwann mal zunichte gehen. Und wenn sie noch so toll und noch so wunderbar und noch so klug und noch so logisch klingen, es bleibt davon nichts übrig. Sondern wir reden von Weisheit in einem Geheimnis, die verborgene, die Gott vorherbestimmt hat vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit. Keiner von den Fürsten dieses Zeitalters hat sie erkannt, denn wenn sie sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Also ich nehme meine Bibel und freue mich natürlich, wenn Gott was sagt, wenn Gott mir was offenbart. Ich muss da nicht rumrätseln, stimmt denn alles, was hier drin steht, oder stimmt nur die Hälfte, oder was stimmt denn da? Und das muss ich nicht machen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also mir geht das oft mal so, man liest ein Buch und dann fragt man sich, ja, kann das alles so stimmen? Ja, ich habe da so meine Zweifel. Oder ist das auch ein bisschen gefärbt und sicherlich gefärbt durch die Brille des Autors oder durch meine Brille, durch die Brille des Betrachters? Das neueste Buch, der neueste Trend, da muss mitgemacht werden, Weisheit dieses Zeitalters. Mehrere Monate oder mehrere Jahre später merkt man, das war vielleicht blöd, eigentlich mitzumachen. Du willst 10 Kilo abnehmen und liest ein Buch darüber. Und es hat geklappt. Und du machst alles genauso, wie in dem Buch steht, und nimmst 2 Kilo zu. Weisheit des Zeitalters. Bei dem Mann oder bei der Frau, die das Buch geschrieben hat, hat es geklappt. Die hat es gut gemeint. Aber bei dir funktioniert nicht. Das ist Weisheit des Zeitalters. Wie viel Weisheit ist da auch schon vorübergegangen, weil viele Zeitalter schon vorübergegangen sind. Aber die Bibel, Gottes Wort, bleibt beständig durch jedes Zeitalter hindurch. Und es wird irgendwann mal eine Zeit geben, wo es dann nur noch das die Wahrheit ist. Die Weisheit Gottes. Petrus schreibt ja im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, wir warten auf einen neuen Himmel, auf eine neue Erde, wo Gerechtigkeit wohnt. Wo Wahrheit da ist. Stell dir das mal vor. Wir würden in einer Gesellschaft leben, wo alles wahr ist. Es wird alles stimmen, was gesagt wird. Es ist nur noch Wahrheit. Du schlägst die Zeitung auf und liest was und es ist wirklich so geschehen, wie es dort drin steht. Stell dir das mal vor. Du redest mit jemandem und der gibt dir einen Tipp und es ist wirklich ein guter Tipp. Jemand sagt zu dir, wie du 10 Kilo abnehmen kannst, du nimmst wirklich 10 Kilo ab. Wäre das nicht herrlich? Auf diese Zeit warten wir natürlich. Aber zur Zeit müssen wir uns mit der Weisheit dieses Zeitalters herumschlagen und zurechtkommen. Aber es geht zunichte. Auch dieses Zeitalter mit dieser Weisheit geht vorüber. Deshalb treffen wir uns ja gemeinsam, jeder mit den unterschiedlichen Gnadengaben in Gottesdiensten, in Hauskreisen, in Gebetstreffen oder auch wo auch immer, um Gottes Weisheit immer mehr zu entdecken. Diskutieren miteinander, lesen die Bibel miteinander und jeder kann etwas dazu beisteuern in dieser Gabe, die Gott ihm gegeben hat, in dieser Gabenmischung, die Gott ihm gegeben hat. Und er gibt uns die Weisheit zu unserer, dort im Vers 8, im Vers 7 oben, zu unserer Herrlichkeit. Gott immer für sich, er gibt sie zu unserer Herrlichkeit. Ist das nicht wunderbar? Haben wir nicht einen fantastischen Gott, der sich um uns kümmert? Er möchte, dass wir als Sieger vom Platz gehen. Und er gibt seine Weisheit uns. Und das fasst der Paulus nochmal zusammen im Vers 9 bis 12. sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Die Fürsten dieser Welt können es nicht erkennen. Die Weisen dieser Welt können es nicht erkennen. Uns hat es aber Gott offenbart. Nicht, weil wir so schlau sind und weil wir so prima sind. Gott hat es uns offenbart durch seinen Geist. Da geht es nicht um Bildung oder um irgendetwas. Denn der Geist Gottes erforscht alle Tiefen Gottes. Niemand weiß besser, was du denkst, als dein Geist. So sagt es hier Paulus. Ich weiß nicht, was du denkst. Ich kann nicht in deinen Kopf schauen. Aber der Geist in dir offenbart, was du denkst. Und genauso weiß der Geist Gottes, was Gott denkt, wie die Tiefen Gottes sind. Er offenbart uns Gottes Kraft. Und dieser Geist ist in dir. Er offenbart in dir die Tiefen Gottes. Wir können Gott näher kommen, wir können über ihn nachdenken, wir können ihn immer mehr erkennen, weil wir das Mittel dazu haben. Und das ist eben der Heilige Geist. Und das ist, warum Menschen, die keine Christen sind und mit der Weisheit dieser Welt ausgestattet sind, es einfach die Tiefen Gottes nicht vordringen können. Weil ihnen das Mittel dazu fehlt, weil ihnen einfach das Instrument dazu fehlt. Also zum Beispiel meine Mutter versteht überhaupt nicht, warum ich 2001 dort gekündigt habe bei meinem Chef, der da geträumt hat. Und warum ich in einer Gemeinde arbeite, das hat sie überhaupt nicht verstanden. Sie ist kein Christ, sie versteht das nicht. Sie hat 4 Wochen nicht mit mir gesprochen. Sie fand das total verrückt, dass ich dort einen sicheren Job aufgebe und dann in so eine Gemeinde und dann, das ist da. Und die schon mal voll Zerbruch war und Mensch und die versteht das nicht. Sie kann es nicht verstehen. Sie hat das Instrument nicht dazu. Ich bin gar nicht böse auf sie. Sie kann es einfach nicht verstehen. So sagt Paulus hier. Mag es noch so total korrekt klingen, was die Menschen sagen. Und es ist ja auch sicherlich nicht immer alles schlecht, was die Menschen sagen. Die keine Christen sind. Natürlich nicht. Aber die Tiefen Gottes, diese Erkenntnis kann nur der Heilige Geist abschließen. Und wer den Geist nicht hat, der kann theoretisch Bücher über Gott bis zu seinem irdischen Ende hier lesen und Gott nicht einen Schritt näher kommen. Ihn Gott nicht erkennen, Gott nicht verstehen, weil er den Geist nicht hat. Und du hast den Geist, Gott will uns den Geist schenken, weil er dir zeigen möchte, wer du bist, was deine Identität bist, weil er dir zeigen möchte, mit was du beschenkt worden bist, damit du klarer erkennst, wer Gott ist. Und damit deine Beziehung zu ihm immer wieder intensiver wird. Zu ihm. Davon reden wir auch. Nicht in Worten, wieder der Paulus. Nicht in Worten, nicht in menschlichen Worten. Wir reden nicht, wir rutschen nicht wieder in dieses Menschliche ab. Davon reden wir. Nicht in Worten, gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten, gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Indem wir Geistliches durch Geistliches deuten, gelehrt durch den Heiligen Geist. Dahinter steht nicht das Wissen aus der Schule, dahinter steht nicht das Wissen aus der Zeitschrift Psychologie heute, sondern dahinter steht offenbartes Wissen aus der Bibel. Und das Traurige dahinter ist, dass ein natürlicher Mensch das nicht annehmen kann. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was der Geist Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistig beurteilt wird, was wir gesagt haben. Das ist das Traurige. Der natürliche Mensch kann es nicht erfassen und scheitert an simplen Sachen, wie zum Beispiel die Jungfrauengeburt. Hey, wenn jemand das ganze All schafft, das den ganzen Kosmos schafft, das gesamte Universum schafft, dann ist doch eine befruchtete Eizelle nicht unwichtig, aber gering. Doch natürlich kann der das auch. Der eine Milliarde von Sonnen geschafft hat, Und noch eine Milliarde von Sonnen dazu. Und noch mal 3 Milliarden Sonnen dazu. Habe ich eine vergessen? Nee. Na, noch 1 Milliarde Sonnen dazu. Da wird sich doch nicht an solchen Banalitäten scheitern, wie die Jungfrauengeburt. Aber ein natürlicher Mensch kann das nicht annehmen. Er sagt, sowas kann ja nicht sein. Ey, das ist ja Blödsinn. Ich weiß doch, dass da immer 2 dazugehören. Naja, ist ja ein bisschen komisch. Das geht doch nicht. Ja, und wenn du es versuchen willst, das geht doch nicht. Die Jungfrauengeburt. Das geht nicht. Und wenn du Biologiebücher liest und da hineinschaust, wirst du feststellen, es geht nicht. Es geht nicht. Und wenn das die einzigsten Quellen ist, aus denen du schöpfst, dann geht's nicht. Du kannst es einfach nicht erkennen. Ich weiß nicht, ob die in unserem Alter waren. Wir haben in der Schule zum Beispiel gelernt, dass eine Frau, die schwanger ist, dass da den Embryo alle Evolutionsschichten nach Darwin durchgeht. Also das erste Lurch und dann so, wie das dann so weitergeht. Haben wir wirklich gelernt in der Biologie. Das ist schon in den Lehrbüchern, ne? Dann, ich weiß nicht, so Affe oder Kuh oder was, ich weiß nicht. Also Frosch, Lurch und so. Und dann kam der Mensch raus. Selbst als unser großer Sohn Robert geboren wurde, 1985, wo es schon, nicht für jede Frau, aber wo es schon für schwierige Schwangerschaften gab es den Ultraschall schon, da konnte man also nachweisen, das ist nicht wahr. Da ist kein Lurch oder ein Frosch drin. Das ist ein Mensch. Selbst da stand es noch in den Biologiebüchern. Es kann nicht sein und das kann es nicht sein. Und das kann ein natürlicher Mensch einfach nicht begreifen. Wenn jetzt, ich weiß nicht, ob es jetzt wahrscheinlich nicht mehr drinstehen ist. Es ist ja nur ganz klar, dass da kein Frosch drin ist. Oder eine Fröschin. Wie man das so sagt. Aber wenn das die einzigsten Quellen sind, ja, dann verstehst du das natürlich nicht. Ist doch, entschuldige mal, ich glaube an den Gott, an den Schöpfer des Himmels und der Erde, des gesamten Universums. Und da ist eine Jungfrauengeburt ein Klacks. Ein Klacks für ihn. Und da gibt es Menschen, die sagen, das ist eine Torheit. Weil sie es nicht geistlich beurteilen können. Bestimmte Dinge kann man eben nur beurteilen, wenn man den Geist Gottes hat. Sonst hätte ich ja gar keinen Zugang zu der Informationsquelle. Sonst hätte ich gar keinen Bewertungs-, Beurteilungsmaßstab. Und jetzt in Vers 15, der letzte, wird es etwas kryptisch. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemandem beurteilt. Also wir sind durch den Geist Gottes in die Lage versetzt worden, alles zu beurteilen. Wir werden aber selber nicht beurteilt. Das bedeutet nicht, dass es nicht Menschen gibt, die sagen, also das, was du mir erzählst mit dem Gott und dem Jesus, das ist irgendwie ein bisschen blöd. Das ist, natürlich, das habe ich auch schon erlebt. Und es klingt wie ein Urteil, aber es ist überhaupt in Wirklichkeit gar kein Urteil. Es ist eine Meinung. Und auch noch eine falsche dazu. Es ist eine Meinung. Der Mensch bildet sich eine Meinung, aber es ist kein Urteil. Der hat gar nicht die Instrumente dazu, ein Urteil zu bilden. Er kann es nicht beurteilen, wenn es außerhalb seines Erfahrungshorizontes ist. Das wäre das Gleiche, als wenn ich jetzt mit Anja oder mit Denise oder wir haben ja einige Mediziner hier, über Medizin reden würde. Und ich würde mir ein Urteil darüber bilden. Sie haben das studiert und fertig studiert, sind Doktoren und ich habe überhaupt keine Ahnung von Medizin. Und ich würde sagen, ja, da hast du recht. Anja, da hast du recht, Denise, oder nicht recht. Das wäre völlig egal, was ich sage. Weil ich habe keine Ahnung davon, ich kann es gar nicht beurteilen. Ob ich sage, du hast recht oder nicht recht, ist gegenstandslos. Und so ist das auch, dass du uns so meint, dass der Paulus kann uns ein Mensch gar nicht beurteilen. Er kann es auch sagen, das ist blöde, was du sagst. Wenn es für dich so ist, du kannst es aber eigentlich gar nicht beurteilen. Eigentlich kannst du das nicht beurteilen. Du kannst eine Meinung darüber bilden, okay. Aber beurteilen geht nicht. Und es ist so wunderbar, dass das, was uns das zweite Kapitel vom ersten Korintherbrief sagt, das ist das, da geht es nicht um Bildung, da geht es nicht um arm sein, um reich sein, um groß, um klein, um Haare zu haben oder keine, um kräftig oder schwach zu sein. Es geht im Evangelium nicht darum, um eine soziale Anerkennung zu erlangen. Es geht einzig und allein um die Nachfolge Christi. Auch wenn es etwas kostet, mitunter, ja. Darum geht es. Und das schenkt uns alles, diese Weisheit Gottes, dieses beurteilen können, das schenkt uns alles Gott. Und das schenkt er jedem und jeder, die sich danach ausstreckt und sagt, ja, Herr, genau das möchte ich gern. Genau das möchte ich gern. Und der letzte Vers sagt, denn wer den Sinn des Herrn erkannt hat, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte? Wir aber haben Christi Sinn. Und deshalb können wir sagen, durch Christi, durch Christus können wir vollkommen werden, weil wir in ihm vollkommen sind. Und ist das nicht ein wunderbares Fundament, auf Christus zu stehen, in ihm zu sein, auf ihm zu stehen, durch alle Stürme des Lebens und zu wissen, letztendlich gehen wir als Sieger vom Platz, weil Jesus schon längst Sieger geworden ist. Amen.